Auch dieses Jahr möchte ich mit euch gerne das Wort Gottes im Johannesevangelium aufschlagen. Das könnt ihr gerne tun. Johannesevangelium, Kapitel 4. Wir wollen auch in diesem Jahr, in dieser gewohnten Art und Weise, wie wir es mit dem Abendmahl, mit dem Tisch des Herrn tun, wollen wir auch in diesem Jahr in gewohnter Art und Weise uns durch das Wort Gottes, der Liebe Gottes bewusst werden lassen. Wir haben gerade im Lied das gesungen, wie sehr musst du uns lieben. Und das ist, wir wissen das. Und trotzdem immer und immer wieder ist das irgendwie nicht wirklich greifbar, fassbar. Vor allem dann, wenn man sich seiner Unzulänglichkeit und seiner Schuld und seiner Sünde bewusst wird, umso größer erscheint auch die Liebe und dieses zu ergreifen, zu fassen, zu verstehen. Das ist der Dienst und das ist auch die Aufgabe, zu einem monatlich an dieses Liebeserweis Jesu uns daran zu erinnern durch den Tisch des Herrn, aber genauso auch durch das Wort. Und das wollen wir auch tun. Und wir sind gerade im ersten Johannesbrief und machen da einige von diesen herrlichen Tests. Mittlerweile sind wir hier im achten Test angekommen, der uns einfach auch nochmal zeigen soll, dass wir wirklich von Gott geliebt sind und nicht mit irgendeiner Liebe, sondern mit einer wirklich vollkommenen Liebe. Und auch diese Verse in diesem Kapitel sollen dazu beitragen, dass wir dieser Liebe wirklich gewiss sind, dass wir wirklich begreifen, wie sehr er uns wirklich liebt, mit dieser herrlichen, vollkommenen Liebe. Ein Kennzeichen eines Kindes Gottes besteht unter anderem darin, neben vielen anderen, die wir miteinander schon angeschaut haben, besteht eben darin, dass er um diese Liebe weiß. Er weiß, er ist von Gott geliebt. Und das ist etwas, was in ihm Frieden schafft, was in ihm die Ruhe schafft, was in ihm auch die Dankbarkeit schafft und damit auch die völlige und vollkommene Freude. Diese Gewissheit, ich bin von Gott geliebt und nicht ich hoffe, ich bin und werde von ihm geliebt, sondern ich weiß es, ich bin von ihm geliebt. Die Tests dienen und tragen dazu bei, dass diese Gewissheit in uns fest wird. Und Johannes baut sie Stück für Stück auf. Und spätestens hier bekommt das eine tiefe Dimension. Wir beschäftigen uns mit einer Wahrheit, die wirklich nur offenbart werden kann, die so nicht fassbar ist, weil wir beschäftigen uns mit dem Wesen Gottes, mit Gott selbst, dass Gott Liebe ist. Und da eben keiner von uns Gott gesehen hat, da eben noch keiner bei Gott war und ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, kann nicht wirklich einer von uns sagen, ja, so ist Gott und so ist diese vollkommene Liebe. Aber diese Liebe wird darin offenbart, diese Liebe wird uns gezeigt und darin können wir Gott kennenlernen und somit auch diese Liebe sehen, verstehen und an sie glauben, und zwar in seinem Sohn Jesus Christus. Ich möchte euch die Verse noch einmal vorlesen. Wir werden sie wir werden in diesem Brief auch dieses Jahr noch etwas bleiben, bis wir da alles durchgearbeitet haben. Es bleiben noch zwei Tests für uns. Nur nebenbei, bevor wir es lesen, nutze ich die Gelegenheit. Wir haben den Galaterbrief in den Bibelstunden letztes Jahr abschließen können und starten dieses Jahr wieder mit einem neuen ich weiß nicht. In eurer Situation, vielleicht hat der eine oder andere gedacht, okay, die sind schon seit Jahren da im Galaterbrief, es ist schwierig, da neu einzusteigen. Aber jetzt ist eine Gelegenheit wieder. Wir beginnen mit einem neuen Buch, im Alten Testament Sacharja starten wir, studieren und werden dieses herrliche Buch durcharbeiten. Eines für mich mit den schwierigsten, komplexesten prophetischen Büchern. Und ich freue mich sehr auf dieses Studium und ich möchte euch einladen, da gleich zu Beginn wieder einzusteigen im neuen Jahr, ob hier vor Ort oder im Nachhören oder im Livestream, wo auch immer ihr da sein könnt. Aber ich lade euch einfach von dieser Stelle, ich tue das sehr selten, bis gar nicht eigentlich, aber ich möchte euch einfach nochmal einladen. Nutzt die Gelegenheit, nutzt diesen Neustart eines neuen Buches, nehmt euch das zu Herzen und geht da mit mir die nächsten Jahre mit diesem Buch Sacharja durch und habt hoffentlich in gleicher Weise Freude mit mir an dem Evangelium, auch aus diesem Teil der Schrift, das da wieder zu entdecken. Von daher, es ist keine Werbung, aber eine Einladung, eine herzliche Einladung, zu den Bibelstunden am Mittwoch zu kommen und auch in dieser Glaubensgemeinschaft dieses Evangelium zu studieren. Aber in der Predigtreihe zum ersten Johannesbrief sind wir noch nicht durch. Auch wenn ich gleichzeitig es gestartet habe mit dem Galaterbrief, Mittwoche habe ich in einer mehr Regelmäßigkeit als die Sonntagspredigtdienste. Von daher sind wir dann noch eine Weile dabei und wollen jetzt diese Verse lesen. Kapitel 4 ab Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und er kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hierin erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater in dem Sohn, den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Jeder, der glaubt, dass Jesus Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der Gott geboren hat, liebt den, der aus Gott geboren ist. Hierin erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Auch dafür möchte ich noch beten. Ihr könnt gern sitzen bleiben oder aufstehen, sei euch wirklich frei. Wir wollen nicht aufhören zu bitten, auch zu beten, weil wir wissen, dass du erbeten werden willst und dass auch alles von dir kommt. Und auch wenn wir diese Verse schon oft gelesen haben und in vielen Dingen wissen, um was es geht, trotzdem ist es dein Wort und das muss uns immer und immer wieder aufs Neue offenbart werden und im Herzen groß gemacht werden, so bitte ich dich, Herr, um dieses Wunder heute. Herr, lehre du uns, mach uns fest in der Gewissheit deiner Liebe zu uns. Zeig uns diese vollkommene Liebe, die du zu uns erwiesen hast, die du uns bewiesen hast. Herr, und befähige uns durch deinen Geist, die Brüder, die Geschwister, in der Gemeinschaft, in der wir sind, in der gleichen Art und Weise zu lieben, wie du uns geliebt hast. Herr, lehre uns heute durch dein Wort. Amen. Dieser Test zeigt auf, soll dazu beitragen, damit wir die Gewissheit haben, dass wir diese vollkommene Liebe Gottes erkannt haben. So, in diesem Test geht es darum, verstehen wir diese vollkommene Liebe? Verstehen wir, was Liebe ist? Denn wenn wir einander lieben sollen, aber nicht wissen, von welcher Liebe die Rede ist, auf welche Art und Weise wir lieben sollen, dann ist es schwierig zu prüfen, liebe ich oder liebe ich nicht, bin ich aus Gott geboren oder nicht aus Gott geboren. Wenn die Schrift sagt, man erkennt daran, dass wir Gott lieben, wenn wir einander lieben. Man erkennt daran, dass wir wirklich eine wahre Gotteserkenntnis haben, wenn wir Liebe zu den Geschwistern, zu den Brüdern haben. Und wenn das der Maßstab ist und wir keine Ahnung aber haben, von welcher Liebe die Rede ist, dann werden wir unser Maßstab und unser Verständnis der Liebe nehmen und dann das als Testgrundlage hinlegen. Und dann werden wir natürlich auch immer wieder zweifeln, weil wir merken, oh, aber ich liebe ja nicht immer. Von welcher Liebe hier die Rede ist, das ist sehr, sehr wichtig und das ist, warum Johannes hier schreibt. Von welcher Liebe redet er? Was ist diese vollkommene Liebe? Und um diese Liebe zu verstehen, auch als Grundlage zu legen, mit der wir eben einander lieben sollen, zeigt er uns einige Wesenaspekte dieser Liebe. Ich habe hier 7 herausgearbeitet. Das ist jetzt die Art und Weise, wie ich diesen Text gegliedert habe. Es geht auch nicht, ob es jetzt wirklich 7 sind oder nicht und die einzelnen Punkte, sondern es geht um das Verständnis. Und das ist so, ich möchte einfach euch und mir selbst dabei helfen, den Inhalt zu fassen, denn das sind viele Verse. Jeder Vers für sich ist wichtig und inhaltsvoll und sehr tief. Von daher hoffe ich, durch diese Gliederung, die der Wesenszüge dieser Liebe, das uns einfach zu helfen, das ein bisschen mehr zu fassen und besser zu verstehen. Mit welcher Liebe hat Gott uns geliebt? Wir haben gesehen, dass die Liebe, mit der er uns geliebt hat, zuerst mal die aufopfernde Liebe ist. So, das lesen wir in Vers 9, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart. Also da sehen wir die Liebe Gottes darin zu uns offenbart, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. So, das ist der erste Aspekt, den wir begreifen, mit welcher Liebe wir von Gott geliebt werden und mit welcher Liebe wir auch einander lieben. Diese Liebe beinhaltet eine aufopfernde Tat. Es ist eine aufopfernde Liebe. Es ist eine Liebe, die bereit ist, auf seine Vorrechte, auf seine Stellung, auf seine Empfindungen, auf seine Neigungen, auf diese Dinge zu verzichten, um des Gegenüberwillens. Also sie opfert sich auf. Diese Liebe kostet einfach was. Ich weiß, das ist schwer und oft ist es genau der Grund, warum wir dann daran scheitern, wenn wir lieben sollen, weil uns die Kosten zu hoch sind. So, es wird von mir viel zu viel abverlangt. Kann ich das leisten? Kann ich das tragen? Nein, will ich das überhaupt leisten? Will ich das machen? Und das passiert dann, wenn wir merken, okay, das fordert etwas von mir. Solange es jetzt nicht viel fordert, solange es nicht viel kostet, da sind wir natürlich eher bereit, auf etwas zu verzichten oder in Vorleistung zu gehen. Aber wenn es wirklich an die Substanz geht, wenn es uns wirklich was kostet, dann zeigt sich das. Und da zeigt sich eben diese vollkommene Liebe. Und es kostete nicht nur dem Sohn, sondern auch dem Vater alles. So, diese Liebe, von der wir hier reden, diese vollkommene Liebe, wird zuerst definiert durch das Opfer. Das heißt, diese Liebe ist eine aufopfernde Liebe. Sie opfert sich auf. Die Tage habe ich mein Postfach ein bisschen durchgearbeitet und Mails beantwortet. Und unter anderem war eine Nachricht und eine Person schrieb mir: Muss ich so lieben? Muss ich das so ertragen? Muss ich das? Und das war so eine Liste. Ich habe gemerkt, so viel Leid, so viel Verletztheit, so viel Last. Und diese Person schreibt: Muss ich das alles ertragen? Und dann kam der Satz: Will das Gott wirklich von mir? Verlangt Gott wirklich von mir, dass ich mich so aufopfere? Und ich schrieb ihr und habe die Links zu dieser Predigtreihe geschickt und ich schrieb ihr und sagte: Was hat der Herr gemacht? Musste er es tun? Musste sich für uns aufopfern? Musste er das? Nein, musste er nicht. Aber er hat es getan. Obwohl er nicht musste. Er stand nicht in einer Schuld. Er stand nicht in einer Verpflichtung. Er stand nicht in einer Weise, wo er sagt: Ich habe keine andere Wahl. Nein, er musste nicht. Und er tat es trotzdem. Hat er Recht und die Stellung, es sein zu lassen? Natürlich. Und das ist, wenn wir Jesus nachfolgen. Der Satz war so: Bedeutet das Evangelium oder ist das Evangelium, dass ich das alles ertragen muss? Und ich schreibe dann: Ja, genau das ist das. Denn genau das ist das Evangelium. Christus ist für uns gegangen, indem er alles auf sich nahm und bereit war, da sich aufzuopfern, obwohl er es nicht musste. So, es ist eine aufopfernde Liebe. Und wollen wir diese Liebe begreifen, dann sehen wir sie in dieser aufopfernden Tat. Gott hat sich für uns in vollkommener Weise aufgeopfert. Das ist das Erste. Wir haben darüber gesprochen. Wer es noch nicht gehört hat, kann es gern nachhören in den Predigten davor. Das Zweite ist, es ist nicht nur eine aufopfernde Tat, es ist auch eine zuvorkommende Tat. Das ist Vers 10. Lest mit mir da. Hierin ist die Liebe: Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt. So, der zweite Wesenszug der vollkommenen Liebe ist, diese Liebe kommt zuvor. Sie wartet nicht. Sie wartet nicht auf einen Anstoß, sie wartet nicht auf einen Grund, sie wartet nicht auf eine Vorlage, die uns hilft oder die hilft zu lieben. Und ich sprach darüber letztes Mal, dass das mit wahrscheinlich der schwierigste Punkt auch in der Theologie, auch im Glauben der Kinder Gottes. Wir besingen, wir lieben und lieben die Liebe Gottes. Aber wenn wir über sie nachdenken und tiefer darüber sprechen, dann merken wir, dass diese Liebe etwas lehrt, was nicht viele mögen. Sie wollen von Gott geliebt werden, aber tun sich schwer mit der Wahrheit, dass Gott uns geliebt hat, bevor wir ihn geliebt haben. Das heißt, die Liebe Gottes zu uns ist eben nicht von unserem Handeln, nicht von unserer Leistung, nicht von unseren Werken, nicht von unserer Frömmigkeit, nicht von unserem Glauben abhängig, sondern ist in Gott abhängig. Sie ist in Gott verwurzelt und begründet. Das bedeutet, diese Liebe ist eine erwählende Liebe. Ich sprach darüber letztes Mal. Und ich sage, und hier, viele wollen von dieser Liebe auf einmal nicht mehr viel wissen. Aber das ist eine vollkommene Liebe. Diese Liebe liebt nicht nur, die ist deswegen vollkommen, weil sie bereit ist, wirklich alles hinzugeben, sich völlig aufzuopfern. Das macht sie vollkommen. Und das Zweite, sie liebt das vollkommen. Warum? Weil sie nicht in dem Gegenüber den Grund sucht, sondern in sich selbst. Nicht in der Leistung, nicht in der Tat, nicht in der Reaktion, nicht im Aussehen, nicht in dem Gegenüber, sondern in sich selbst. Das macht diese vollkommene Liebe aus. Sie liebt einen trotzdem, trotz unserem Zustand, trotz unserer Neigung, trotz unserer Sünden, trotz unserem Versagen. Liebe Geschwister, ich sage es immer wieder, eine meiner schönsten Perlen auf meiner geistlichen Kette, die ich immer trage und ihr sie nicht sehen könnt, aber die trage ich immer. Diese Gewissheit, diese Wahrheit, ich werde von Gott auf eine Art und Weise geliebt, auf eine vollkommene Art und Weise geliebt. Und das hat eben nichts mit mir zu tun. Der Grund liegt nicht in mir, in ihm. Das gibt mir Frieden, das gibt mir Gewissheit. Denn wenn ich glauben würde, dass Gott mich liebt, erst wenn ich bestimmte Dinge tue oder nicht tue, dann würde ich jeden Tag an dieser Liebe zweifeln, wirklich, jeden Tag. Es gibt genug Dinge, genug Gründe, genug Tage, Schwachheiten, wo ich an mir selbst zweifle. Und dann natürlich zweifle ich dann auch Gott. Aber nein, der Blick ist nicht auf mich, der Blick ist auf die Liebe des Herrn zu mir. Wie wunderbar. Also diese Liebe, diese vollkommene Liebe zeigt sich in einer aufopfernden und einer zuvorkommenden Tat. Ich habe euch den Vers 19 schon letztes Mal gelesen, möchte es noch einmal in Erinnerung rufen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, dass wir zum Glauben gekommen sind, dass wir in ihm die Errettung erkannt haben, dass wir die Liebe Gottes in Jesus Christus glauben können. Wisst ihr warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, der Grund, dass du lieben kannst, dass du Gott lieben kannst, dass du Jesus liebst, ist, weil er dich zuerst geliebt hat und sich dir offenbart hat und seinen Sohn dir gezeigt hat und diese Liebe dir gezeigt hat und die Liebe in dein Herz gegossen hat, dass du diese Liebe überhaupt sehen kannst, obwohl du Gott nicht kennst. Siehst du sie in Christus Jesus? Das ist ein Liebeserweis. Er ging diesen Weg zuvor. Das ist der nächste Schritt der vollkommenen Liebe. Es ist schon schwer, sich völlig aufzugeben, auf seine Vorrechte und seine Ansprüche zu verzichten. Aber es ist noch schwieriger, es zu tun, wenn der Gegenüber einem keinen Grund dafür gibt. Es wird nicht leichter. Es wird nicht leichter. Schaut mal, was diese Liebe oder wie Johannes diese Liebe als dritten Punkt definiert. Mit welcher Liebe wir geliebt haben. Es ist das, was im Vers 10 steht, im zweiten Satz. Also hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Jetzt wird diese Liebe Tat. Das heißt, worin besteht die Aufopferung? Worin besteht das Zuvorkommen? Und Johannes zeigt uns und wird immer präziser, worin diese vollkommene Liebe sich zeigt. Und ich habe das für mich so zusammengefasst. Diese Liebe, diese vollkommene Liebe zeichnet sich dadurch, dass sie Schuld auf sich nimmt. Schuld auf sich nimmt. Das heißt, da ist Schuld da und obwohl es alles kostet, unseren Herrn, obwohl es in uns keinen Grund gibt, etwas zu tun, nimmt er die Schuld auf sich, rechnet die Sünde nicht zu. Das ist der Gipfel, das ist der Höhepunkt, das ist das Kreuz der vollkommenen Liebe. Das heißt, es gibt in dem Gegenüber nichts Liebenswertes, im Gegenteil, Schuld, Versagen, Fehler, Sünden, all diese Dinge. Aber die Liebe, die vollkommene Liebe, sagt nicht nur so, ja okay, ich drücke halt zwei Augen zu oder na gut, ich erdulde oder ja, ich gehe noch mal einen Weg, lass uns mal dich korrigieren, lass dich uns mal verändern, jetzt müssen wir halt an dir arbeiten, dass es besser wird, jetzt müssen wir schauen, dass wir diese Dinge aus deinem Leben ausmerzen oder jetzt müssen wir in die Therapie oder jetzt mach mal eine Behandlung oder was weiß ich. Nein, das ist nicht der Weg. Das heißt nicht, diese Liebe geht nicht dahin und sagt, okay, ich gebe dir halt noch eine zweite oder noch mal eine dritte Chance und hoffe, dass es besser wird. Diese Liebe macht etwas komplett anderes. Sie geht hin und nimmt es auf sich. Sie rechnet Schuld nicht zu. Sie sagt nicht, du bist das Problem. Sie nimmt die Liebe, die Schuld auf sich. Das ist der Höhepunkt dieser vollkommenen Liebe. Mit dieser Liebe sind wir von Gott geliebt. Das ist diese Art der Liebe. Johannes schreibt, und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Das ist Schuld auf sich nehmen. Schaut mal, wieder und immer wieder schreibt er über die Sendung. Er redet immer wieder, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dass der Sohn gekommen ist. Es ist immer dieses Konzept der Sendung. Als wir uns in Kapitel 4 mit den falschen Propheten auseinandergesetzt haben und das Prüfen der Geister, was war einer der Hauptlehren, die sie verbreitet haben, bis heute verbreiten? Was wird am meisten angegriffen? Wo ist der Angriffspunkt? Wo sind die falschen Lehren? Worin zeichnet sich der Geist des Antichristen aus? Indem er die Sendung des Sohnes Gottes in diese Welt anzweifelt. Auf verschiedene Arten und Weise. Wie kann das sein, dass Gott Mensch wird und. Es geht immer um seine Sendung. Wisst ihr warum? Warum ist der Kampf an diesem Punkt so groß? Warum wird so viel Irrlehre und warum werden da so viele Angriffe gefahren? Warum gibt es so viele Meinungsunterschiede? Ich sage euch warum. Weil der Satan, der Teufel, ein Anliegen hat. Er will nicht, dass du die Liebe Gottes erkennst. Er will nicht verstehen, was seine Liebe zu dir ist. Er will nicht, dass du verstehst, dass seine vollkommene, zuvorkommende und die Schuld auf sich nehmende Liebe ist. Dass Gott vor Grundlegung der Welt schon gesagt hat, ich liebe dich. Er will, dass du permanent an Gott zweifelst. Er will, dass du daran zweifelst, dass du wirklich vollkommen geliebt bist. Er will, dass du überhaupt an Gott zweifelst. Er will nicht, dass du begreifst, dass in der Menschwerdung Gottes die Liebe erwiesen wird. Nochmal, der Gedanke ist und er bleibt, niemand hat Gott je gesehen. So kann niemand sagen, was Liebe ist. Jetzt hat Gott aber die Liebe darin erwiesen, dass er Mensch geworden ist. Er hat etwas getan. An dieser Tat kann man die vollkommene Liebe erkennen. Also geht der Satan hin und versucht, diese vollkommene Tat in Frage zu stellen, sie zu verdrehen. Er sagt, nein, nichts vor Grundlegung der Welt. Nein, keine Entscheidung. Du musst dich entscheiden, nicht Gott hat sich entschieden. In verschiedenen Arten und Weise greift er diese Wahrheit an, weil mit jedem Angriff, mit jedem Wegnehmen dieser Wahrheit wird es immer weniger vollkommen. Wird es immer weniger von Gott abhängig, sondern immer mehr vom Menschen abhängig. Und so greift er und wie dieses eine Bild, ich weiß nicht, wo ich es mal gehört habe, ich glaube auf der Bibelschule, das von, ich hoffe, sage ich das jetzt richtig, bei den Nylonstrümpfen, wenn man so an einem Faden, gibt es so eine Laufmasche, nennt man sie, glaube ich, gell? Und da reicht nur eine kleine, man zieht nur dran, das war's. Und dann, das kann man nie wieder reparieren. Es ist eine kleine Sache, scheint eine kleine Sache zu sein, aber an dem hängt die ganze Schönheit. Also an dieser Wahrheit wird gezogen, an der Sendung, dass Gott Mensch wurde. Damit wird eben das alles in Frage gestellt, nämlich seine vollkommene Liebe, seine Aufopferungsbereitschaft, seine Zuvorkommen und die Schuld auf sich nehmend. Gott nimmt die Schuld auf sich. Das ist die Wahrheit und die wird angegriffen. Das machen die falschen Propheten bis heute, diese Wahrheit. Man muss sagen, ja, theologische Aspekte oder das sind halt Diskussionen. Nein, es geht um das Verständnis, um die Erkenntnis der völligen, vollkommenen Liebe Gottes zu dir und zu mir. Und wird an diesen Wahrheiten gedreht und wird sich verdreht, dann verschwimmt und verschwindet diese Erkenntnis der vollkommenen Liebe. Darin aber ist diese. Also ist immer und immer wieder dieser Aspekt der Sendung. Darum heißt es, und wie in Vers 10 nochmal, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat. Er hat uns geliebt, seinen Sohn gesandt. Johannes wird das immer und wieder einbauen und immer erklären. Nochmal, in der Sendung erkennen wir die Liebe Gottes. Das heißt, in der Fleischwerdung, im Menschwerden. Ja, wenn wir das verstehen und durchdenken, wenn wir das erkennen, dann begreifen wir die Liebe Gottes. Andersrum, wenn wir nicht begreifen, warum Jesus Mensch geworden ist, warum Gott Mensch geworden ist, wenn wir nicht begreifen, warum Jungfraugeburt, wenn wir nicht begreifen, warum er sündlos war, dann werden wir nicht die vollkommene Liebe verstehen. Und darum redet Johannes die ganze Zeit und sagt, Geliebte, lass uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und er kennt Gott. Das heißt, wer Gott kennt, versteht Liebe. Wer Gott nicht kennt, versteht Liebe nicht. Wer Liebe nicht versteht, versteht Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Wenn wir nicht begreifen und diese Liebe nicht verstehen, diese Art der Liebe, wir verstehen unsere Art der Liebe, dann verstehen wir Gott nicht. Aber wenn wir Gott nicht verstehen, dann kennen wir ihn nicht. Und das ist der Test. Kennen wir diese Liebe? Verstehen wir diese Liebe? Erkennen wir in Christus Jesus, in seiner Sendung? Verstehen wir da die Liebe? Wenn ja, dann sind wir aus Gott geboren. Das ist der Test. Begreifen wir diese vollkommene Liebe? Sehen wir in diesen Dingen seine vollkommene Liebe? Dann sind wir aus Gott geboren, denn jeder, der aus Gott geboren ist, liebt. Zumindest liebt er Gott. Und wenn Gott liebt, liebt er auch den, der aus Gott geboren ist. Das ist seine Argumentation. Wozu hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt? Es heißt, und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Das ist, was wir heute feiern. Das ist, was wir heute bezeugt haben. Das ist, was wir immer und immer bezeugen werden. Wir bezeugen darin die Liebe Gottes zu uns. Er kam, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Er kam, um für uns zu bezahlen. Sühnung für unsere Sünden. Das ist der Punkt. Nicht für irgendwas bezahlen. Für deine und meine Schuld, für deine und meine Sünden. Darum ist der erste Test so wichtig gewesen. Erinnert ihr euch? Die Erkenntnis meiner Schuld. Wenn ich die Erkenntnis meiner Schuld nicht habe, wenn ich nicht meine Sünden erkenne, dann werde ich auch nicht begreifen, die Liebe Gottes, dass er das für mich jetzt aber bezahlt hat. Ja, für was? Warum kam er in diese Welt überhaupt? Aber er kam, um das zu bezahlen, wozu du eigentlich schuldig bist. Du musst es ausgleichen, du musst es rechtfertigen, du musst es bezahlen. Kann keiner, wir haben vorhin im Psalm gelesen. Keiner kann die Sünden auszahlen. Du kannst nicht für deinen Bruder des Nächsten kannst du Sünden auszahlen. Funktioniert nicht. Weil du nichts hast in dir, das es bezahlen könnte. Du kannst nicht Schuld mit Schuld bezahlen. Du kannst nicht Sünde mit Sünde ausgleichen. Er kam, um zu bezahlen. Liebe Geschwister, ein, zwei wichtige Wahrheiten, die immer falsch, also nicht immer, oft falsch verstanden, auch falsch gelehrt und auch schon in den Büchern gelesen habe. An wen musste Jesus was zahlen? Die Bibel lehrt, dass der Sünde der Tod ist, richtig? Wer hat uns in den Tod gegeben? Wer hat uns unter den Tod verkauft? Der Teufel? Nicht der Teufel. Wenn wir ausgekauft werden müssen, wenn Schuld bezahlt werden muss, als Jesus kam und sein Blut als das Kostbarste gab, nämlich aus kostbares Gold und bezahlt, an wen hat er bezahlt? Wenn wir aus dem Tod, aus der Sünde rausgekauft worden sind, wer musste den Preis kriegen? Der Teufel? Nein. Nicht der Teufel, sondern Gott. Denn er gab uns dahin. Das heißt, es gibt eine Forderung, es gibt eine Gerechtigkeit, es gibt einen Anspruch. Der Sündelohn ist der Tod. Das hat Gott festgelegt, nicht der Teufel. Er hat uns hingegeben in die Begierden unserer Sünden. Er gab uns in den Tod, in das Gericht. Das heißt, wenn wir da raus wollen, aus dieser Feindschaft, wer muss den Preis kriegen? Gott, der Vater, nicht der Teufel, auch übrigens nicht jemand gegenüber. Nicht ich, er muss es kriegen. Das heißt, es braucht einen Preis. Sünde, Lohn ist der Tod. Das fordert Gott. Jesus kommt, um dem Vater diesen Preis zu zahlen. Versteht ihr? Dem Vater diesen Preis zu zahlen. Er kauft uns aus. Jesus sagt, Vater, du für deine Gerechtigkeit fordert für Sünde Tod. Ich zahle dafür mit meinem Leben. Ich sterbe. Ich bezahle für Willi, für Katja. Du weißt, gell? Ich bezahle dafür. Er kauft uns aus. Sühnung, auskaufen. Bezahlt und legt den vollen Preis hin. Unsere Schulden, das, was wir bei Gott schuldig sind, wird beglichen. Ich bin mir sicher, dass all das euch bekannt ist, Aber das ist die Wahrheit, das darin ist die Liebe. Wenn wir das sagen, ich weiß es, dass wir das glauben. Der Punkt ist aber, warum ich immer wieder das betone und sage, wenn wir aber in unserem Alltag sind und dann aufgefordert sind, aber einander so zu lieben, wie er uns geliebt hat, buchstabieren wir das durch? Wenn jetzt jemand, mein Bruder, meine Schwester, meine Frau, mein Mann, meine Kinder, mir gegenüber schuldig werden, von wem fordere ich den Preis? Fordere ich es ein? Also die Liebe, die vollkommene Liebe, macht was? Sie nimmt die Schuld auf sich und sie zahlt den Preis. Sie sagt nicht, okay, ich vergebe dir, aber bis zum nächsten Mal, dann war es das. Ich vergebe dir, aber ab jetzt musst du immer perfekt sein. Das macht sie nicht. Sie zahlt den Preis, sie bezahlt. Das kostet. Es kostet das Leben. Das ist, die Bezahlung ist, das kostet dein Leben. Jesus bezahlte mit seinem Leben. Zahlte den vollen Preis. An wen? An den Vater. Schlag mit mir Galaterbrief auf. Ich möchte euch 1, 2, 3 Bibelstellen als Beweis, nicht, dass ich es beweisen müsste, aber ich will es trotzdem vom Wort Gottes her gelesen haben. Galaterbrief, Kapitel 1. Ich will diesen Brief nicht so schnell loslassen. Lest mit mir ab Vers 3. Paulus grüßt die Gemeinden. Dieser herrliche Gruß beinhaltet Folgendes. Gnade, ab Vers 3, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Gnade und Friede mit Gott gibt es nur auf einem einzigen Weg, nämlich den Weg Jesu Christi. Der sich selbst für uns hingegeben hat, das ist die hingegebene Liebe, um was zu tun? Um uns zu erlösen. Das ist der Liebesbeweis. Er schafft Gnade und Friede, er schafft Friede mit Gott, indem er sich selbst für uns hingibt. Sich selbst hingegeben hat, damit er uns herausreißt. Wenn ihr mit mir ins Matthäusevangelium weiter zurückgeht, gibt es eine herrliche Begebenheit, in der Jesus das nochmal deutlich macht. Matthäus Evangelium Kapitel 20, ab Vers 20 sind die Verse, die beschreiben, wie die Jünger darum streiten, wer mehr wert ist als der andere. Es geht um Sitze, es geht um Privilegien, all diese Dinge, aber der Gedanke und dieses Fleisch steckt überall drin, auch in dem Umgang miteinander. Es geht darum, dass ich denke, ich bin mehr wert als der andere. Und dass mir etwas zusteht und der andere ist verpflichtet, es mir zu geben. Egal in welcher Dimension, in welcher Lage. Es geht immer darum, dass ich sage, aber das steht mir doch zu, aber du musst es doch tun, aber. Weil wir von uns höher denken, als es gebührt. Und Jesus tadelt die Jünger. Und ich lese mit euch ab Vers 24, was er sagt. Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Warum? Weil sie da, ihr kennt die Geschichte, ja, bisschen hinterlistig waren und wollten die besseren Plätze bekommen. Jesus antwortet und sagt Folgendes, ab Vers 25. Jesus aber rief sie heran und spricht, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Das heißt, so funktioniert Menschen, so funktionieren die Reiche dieser Welt, so funktioniert die Herrschaft dieser Welt. Das heißt, der von oben fordert von dem Unteren ein und wenn es nicht passiert, dann mit Gewalt. Das heißt, er kriegt das, was er will. Und selbst wenn er Gewalt ausüben muss, mit Strafe und all diesen Dingen. Er sagt, Vers 26, unter euch wird es nicht so sein. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gelesen habe. Aber es heißt, nicht soll so sein, gell? Wird nicht so sein. Das ist gut. Das eine soll nicht so sein. Aber er sagt, im Reich Gottes ist es nicht so. Es wird nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er der Sklave sein. Und jetzt schaut mal. Er sagt, gleich wie, so wie. Und was, inwieweit wie? Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So, das ist der Maßstab des Reiches Gottes. Er sagt, und euch wird es so sein. Warum? Weil das ist mein Leib, das ist mein Reich, das sind meine Jünger, meine Nachfolger. Sie lieben einander. Daran wird man auch erkennen, dass man Kind Gottes ist. Und woran? Es geht nicht, wer der Erste, wer der Letzte. Es geht nicht, die Dinge einzufordern. Es geht sie auch nicht mit Gewalt einzufordern, mit Druck und mit Psyche und Spielchen und Machtmissbrauch, was auch immer. Wer der Erste sein will, er wird dienen. Und er wird mir nachfolgen. Und was hat Jesus getan? Er kam, um zu dienen. Und worin bestand der Dienst? Um was geht's? Er gibt sein Leben als Lösegeld. Das heißt, er bezahlt für die Schuld des anderen. Er fordert die Schuld nicht ein, er bezahlt selber dafür. Er nimmt es auf seine Kappe. Versteht ihr? Er nimmt es auf sich. Wann kommen wir zur Ruhe, wenn gegen uns gesündigt wird? Wann können wir damit abschließen? Wann hören wir auf, den anderen zu hassen? Wann hören wir auf, gegen den anderen zu arbeiten? Wann hören wir auf, ihn zu ignorieren? Wann hören wir auf, ihn links liegen zu lassen? Wann hören wir auf, keine Ahnung, böse Gedanken gegen ihn? Wann? Wenn er kommt und sagt, es tut mir leid. Wenn er kommt und sagt, ich mach's wieder gut. Oder wenn wir sehen, er hat sich verändert. Aufopfern, zuvorkommen, Schuld auf sich nehmend. Ich sage immer wieder, wer kann so lieben? Wer von den Menschen kann so lieben? Wenn diese Liebe uns nicht geschenkt ist, keiner kann so lieben. Aber die Kinder Gottes können es. Nein, sie werden es. Es wird unter euch so sein. Das wird ein Kennzeichen sein. Ihr werdet die Schuld auf euch selbst nehmen. Als Lösegeld für alle? Viele. Für wen starb Jesus? Für viele. Warum steht nicht für alle? Er starb für die Seinen. Für die Seinen. Meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir. Sie tun das. Er starb für die Seinen. Er sagt, und der Hirte gibt sein Leben für seine Schafe. Und ich habe noch viele Schafe, die nicht in diesem Stall sind, aber auch die werde ich holen. Er stirbt für seine Schafe. Wer sind diese Schafe, die er vor Grundlegung der Welt geliebt hat? Jesus bezahlt für uns. Liebe Geschwister, wenn ihr eine Stelle noch mit mir aufschlagt, dann möchte ich kurz mit einem herrlichen Bild abschließen für heute. 2. Korintherbrief. 2. Korintherbrief. Kapitel 5. Ich werde nicht müde, diese Stellen zu wiederholen, auch weil sie zu kostbar sind und zu gut, um sie wegzulassen. Das heißt, sie sind kompakt und die drücken das einfach auf eine gute Art und Weise aus, was das Erlösungswerk bedeutet. Lest mit mir ab Vers 18, wie Paulus hier diese aufopfernde Liebe, diese zuvorkommende Liebe und diese Sünde auf sich nehmende Liebe beschreibt. Ab Vers 18. Kapitel 5. Alles aber aus Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Alles aber aus Gott. Alles aber aus Gott, außer aus dem einen Punkt da wir. Alles aus Gott, außer bei. Alles aus Gott. Alles? Alles. Das ist der Punkt. Es ist alles aus Gott. Das heißt, es ist nichts aus uns. Darin ist die Liebe, das alles aus Gott. Und was beinhaltet dieses alles aus Gott? Der uns mit sich selbst versöhnt hat. Wer versöhnt sich mit Gott? Wir? Mit ihm? Wenn Gott sich nicht mit uns versöhnt hätte, könnten wir uns mit ihm versöhnen? Was könnten wir tun, dass wir sagen, Gott, bitte vergib, bitte vergib. Du, ich verspreche dir, werd nicht mehr machen. Du, ich verspreche mir, ich lasse es sein. Was könnten wir versprechen tun, dass Gott sagt, okay, ich vergebe dir. Nichts. Alles aus Gott. Er hat sich zuerst mit uns versöhnt. Dann kommt und sagt, ich habe dich versöhnt. Komm, nimm die Versöhnung an. Öffnet uns die Augen dafür. Schenkt uns die Liebe ins Herz, dass wir diese Versöhnung, die Liebe Gottes sehen. Er ist es, der in uns und für uns als erstes alles tut. Er versöhnt uns. Wie hat er das getan? Nachdem Paulus gesagt hat, dass es unser Auftrag ist, jetzt diese Versöhnung auszusprechen, schaut mal, Vers 19, nämlich, dass Gott in Christus war. Was für eine Aussage. Nicht, dass Gott nur den Sohn gesandt hat, dass Gott in Christus auf diese Welt kam. Gott war in Christus. Gott versöhnte sich selbst mit uns, indem er Mensch wird. Warum? Warum wurde Gott Mensch? Um den Preis zu zahlen, den du nicht zahlen kannst. Er wurde Mensch und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnet. Schaut mal, nicht zurechnet. David sagt, glückselig ist der Mensch, dem Gott die Übertretung nicht zurechnet. Können wir im Römer Kapitel 4 nachlesen, zitiert Paulus, um die Rettung aus Glauben zu belegen. Gott rechnet es nicht zu. Wie kann es nicht zurechnen? Wenn Gott einfach nur so es nicht zurechnen würde, wisst ihr, was Gott wäre? Ungerecht. Dir vergebe ich es nicht. Versteht ihr? Das wäre ungerecht. Dir vergebe ich es nicht. Dir rechne ich es nicht zu. Das wäre ungerecht. Gott ist ein gerechter Gott. Er rechnet uns darum das nicht zu, weil er es auf sich nimmt. Er zahlt selber, damit es gerecht wird. Und das erklärt Paulus in Vers 21 so. Denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Den, der die Sünde nicht kannte, sein Sohn, hat er zur Sünde gemacht. Das heißt, ihn so behandelt, als ob er du und ich bist. Und die Folge ist der Tod, richtig? Das ist der Weg der Gerechtigkeit. Er kam, Gott wurde Mensch, und nahm die Schuld auf sich, obwohl er fehlerlos war, obwohl er sündlos war, obwohl er keine einzigen Sünde überführt werden konnte, hat er sich so behandeln lassen, als ob er voller Schuld ist, nämlich deine und meine Schuld. Er nahm es auf sich. Es fällt uns relativ schwer, Schuld auf sich zu nehmen. Es fällt uns etwas leichter, wenn wir sagen, ja stimmt, ich bin auch schuldig. Dann fällt es uns einfacher, dem anderen auch die Schuld zu zugestehen, oder? Mir ist vergeben, dir ist auch vergeben. Okay, Gleichstand. Ich will mich nicht über dich überheben. Aber wie schwer ist es, wenn keine Schuld da ist? Wenn man nicht sagen kann, ja gut, ich bin auch so wie du. Hey, ich darf dich jetzt nicht, darf mich nicht bevorzugen. Wenn tatsächlich keine Schuld da ist, aber zu sagen, ich nehme es auf mich. Das ist die vollkommene Liebe. Das andere ist menschliche Liebe. Das ist vollkommene Liebe, wo keine Schuld da ist. Aber er sagt, behandle mich so, als ob ich es bin. Behandle mich so, als ob ich schuldig geworden bin, in allem. Ich nehme es auf mich. Wir nennen das jetzt auf meine Kappe. Wie heißt es? Auf meinen Nacken oder so, gell? So die jungen Leute sagen das, glaube ich. Wahrscheinlich nicht mehr. Meine Tochter schämt sich wieder für mich. Ja, deswegen, ja, okay, Entschuldigung. Es gibt in der Schrift ein wunderbares Bild, damit möchte ich schließen, ein wunderbares Bild dieser Wahrheit, die das Evangelium zeigt, was es bedeutet, dass Gott Mensch wurde, in diese Welt kam und die Schuld auf sich nahm, dafür selbst bezahlte. Und dadurch diese Gemeinschaft mit Gott, dadurch diesen Frieden und die Vergebung schafft. Im Johannesbrief, wenn ihr schnell zurückgeht, heißt es, wurde zu unserer Sühnung. Dieses Wort Sühnung kann man auch übersetzen mit, oder da ist die Thematik, die Theologie dahinter steht, ist das Sühnen, der Sühnedeckel. Anders kennt man, wir kennen es als den Gnadenthron. Römerbrief, Kapitel 3, spricht Paulus darüber, wenn er sagt, dass er uns vergeben hat, indem er einen Sühneort, einen Sühnedeckel geschaffen hat. Komisches Bild, ein Sühnedeckel, aber die Idee ist die, Gott hat uns Bilder gegeben, um diese Wahrheiten zu verstehen. So wie er uns das hier gegeben als Bild, um Wahrheiten zu verstehen, hat er von Anfang an uns gelehrt, damit wir begreifen, was Jesus getan hat, was er getan hat, was diese vollkommene Liebe ist. Es gibt den gerechten Maßstab Gottes, den kennen wir in den 10 Geboten formuliert, auf steinernen Tafeln geschrieben. Diese Tafeln wurden in eine Bundeslade gelegt. Bundeslade deswegen, weil auf Grundlage dieser Gebote wurde ein Bund geschlossen. Das heißt, Gott, du kannst mir nahen, du kannst mir begegnen, eine Gemeinschaft mit mir haben, wenn dieses, wenn du diese Maßstäbe behältst, da ist es der Ort der Begegnung. Deswegen wurde diese Bundeslade in das Allerheiligste gestellt, einen ganz besonderen Ort in einem Zelt oder eben in einem Tempel, und da durfte nur der Hohepriester mit hinein. Also das war der Ort der Begegnung mit Gott. Und der Maßstab, um Gott zu begegnen, war in diesen Geboten und in diesem Bund, diese Bundeslade. Aber wer von den Menschen kann Gott nahen und sagen, Gott, okay, alles 10 Jahre habe ich gemacht, lass uns Gemeinschaft haben. Keiner. Also schuf Gott und machte einen Deckel. Es hat es zugemacht, weil niemand kann auf der Grundlage dieser 10 Gebote Gott nahen. Also machte einen Deckel, setzte die Cherubim drauf, um zu zeigen, das ist mein Thron. Und dann musste Folgendes passieren, damit dass dieser Deckel drauf bleibt und diese Gebote, die aber permanent gebrochen wurden, nicht schreien und sagen, der darf nicht kommen, musste einmal im Jahr ein Hohepriester mit dem Blut eines fehlerlosen Lammes kommen und diesen Thron besprengen. Das Blut musste auf diesen Deckel. Das bedeutet, von unten schreit der Maßstab der Gerechtigkeit. Und um das zuzumachen, damit das nicht dich und mich tötet, wurde ein Deckel drauf gemacht und das Blut kam drüber. Und das hat Gott genügt, damit man ihm nahen konnte. Das ist ein Bild. So, das ist der Sühnedeckel. Und Christus ist unser Sühnedeckel. Das heißt, der Maßstab unserer Ungerechtigkeit und Sünde wird durch ihn zugedeckt, durch sein Blut. Nur so können wir Gott nahen. Und so schuf Gott ein herrliches Bild, dieses Bild, das Zelt der Begegnung. Zelt der Gemeinschaft. Ihr kennt das. Und wenn man sich dieses Bild anschaut, lass mich das in 1, 2 Sätzen kurz skizzieren. Das ist zu wunderbar. Dieses Bild ist so herrlich. Es gibt 7 Dinge, die man in diesem Zelt der Begegnungen findet und die wichtig sind. Diese 7 Dinge offenbaren uns diese vollkommene Liebe, zeigen uns, was Gott für uns getan hat und auf welchem Weg wir ihm allein nahen können. Schaut mal, dieses Zelt der Begegnung oder das Allerheiligste symbolisiert den Thron Gottes, die Gemeinschaft mit Gott. Und wenn man weitergeht, dann gibt es einen Vorhang. Ein Vorhang, der übrigens irgendwann mal zerrissen ist durch den Tod. Und wenn man durch diesen Vorhang ging man vom Allerheiligsten, kommt man zum Heiligtum. Und in diesem Heiligtum gab es 3 Dinge. Da stand ein Altar, auf dem Räucherwerk dargebracht worden ist, was ein Bild für Anbetung ist. Kein Opferaltar, ein Räucheraltar. Das ist Anbetung, Preisen, Loben. Auf der anderen Seite stand der 7-armige goldene Leuchter. Der erleuchtete diesen ganzen Raum mit Licht, was symbolisiert durch den Geist und das Wort Gottes. Und auf der anderen Seite stand ein Tisch. Und da waren Brot und Weinraum, Gemeinschaft. Und das war das Heiligtum. Und da konnte nicht irgendjemand rein. Also geht man vom Allerheiligsten, diesem Thron, dem der Gerechtigkeit Gottes, man kommt in diesen Ort der Anbetung, das im Licht, in der Gemeinschaft, in der Anbetung stattfindet. Und dann kommt man weiter raus und dann kommt man in den Vorhof. Und bei dem Vorhof ist das Erste, was man von diesem Weg kommt, war ein Waschbecken. Da mussten sich die Priester waschen. Also niemand konnte da rein, wenn er nicht gewaschen war. Also war der Nächste die Waschung. Von dieser Waschung ging man weiter und dann stand der riesen Opferaltar. Da wurden die ganzen Opfer dargebracht. Die Schuld- und Sündopfer. Das Blut ging dann als Allerheiligste. Da wurde das dargebracht. Und von diesem Opferaltar ging man nur auf einem einzigen Weg raus. Da gab nur ein Tor. Nicht so Nebentüren und so. Nur eins. Welche Richtung? Himmelsrichtung? Osten. Habt ihr mit mir mitgezählt, wie viele Dinge ich erzählt habe? 7. Das ist der Weg, wie Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Er kam aus der Gemeinschaft Gottes, von seinem Thron. Er kam von der Gerechtigkeit. Und um diese Gerechtigkeit aufzurichten, kam er und ging durch diesen Vorhang durch, das ihn vom Unsichtbare in das Sichtbare hineinführt. Und er kam, um was zu tun? Um Gott zu verherrlichen, im Licht des Wortes und in der Gemeinschaft. Er kam, um uns die Erkenntnis Gottes zu bringen, um uns das Verständnis, damit wir zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit seien. Er tat das, er verherrlichte Gott, indem er das tat, was er tat, mit dem Vater Gemeinschaft hatte und ihm und durch das Wort lebte. Und er ging durch diesen Vorhof der Anbetung, das ist der wahre Gottesdienst. Und das, als er in die Öffentlichkeit trat, das heißt in das Sichtbare, was hat Jesus getan, bevor er seinen öffentlichen Dienst antrat? Er ließ sich taufen. Das ist dieses Becken. Und nachdem er sich taufen ließ und diesen Weg weiterhin ging, was hat er dann getan? Er opferte sich als unsere Sündopfer. Und wisst ihr, was er dadurch getan hat? Er öffnete den einzigen Weg zum Vater. Das ist das Tor. Das ist die Bundeslade. Also diesen Weg ist Jesus gegangen. Er kam vom Vater, ging diesen Weg durch. Und wisst ihr, was passiert ist? Dann ging er raus, nahm dich bei der Hand und sagte, ich liebe dich, komm mit. Und führt dich diesen Weg zurück zu ihm. Und zwar wie? Er sagt, ich bin die Tür. Ich bin der einzige Weg. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus ist dieses Tor oder ist diese Tür vom Osten. Und er nimmt dich und nimmt dich mit an der Hand und er, wisst ihr, wo er dich vorbeiführt? An dem Opfer, an dem Opferaltar und sagt, weißt du was, musst nicht mehr opfern. Ich habe mich für dich hingegeben. Ich bin jetzt dein Opfer. Und führt dich weiterhin zu diesem Waschbecken und sagt, muss dich da nicht mehr waschen, denn ich bin deine Waschung in der Wiedergeburt. Und dann führt er dich weiter und bringt dich in das Heiligtum, an einem Ort der Anbetung. Dann hast du Gemeinschaft am Brot und am Wein. Du hast Gemeinschaft am Wort, an deinem Geist, am Licht. Und du hast Gemeinschaft an der Anbetung, an dem Lobpreis, an den Gebeten, an der Verherrlichung Gottes. Und dann, was macht er dann? Und dann nimmt er dich aus dieser Gemeinschaft und führt dich in das Allerheiligste. Der Vorhang zerrissen. Und er sagt, das Blut habe ich draufgelegt. Die Schuld zugedeckt. Du kannst in die Gemeinschaft mit dem Vater kommen. Er führt uns diesen Weg und zurück zum Vater. Er kam, um dich zurückzubringen. Ich lese nur noch ein Vers oder ein, zwei Verse, Hebräerbrief, das fasst das wunderbar zusammen. Und dann wollen wir gemeinsam Jesus loben und das tun, was im Heiligtum geschieht. Hebräer, Kapitel 9. Schlag mal mir kurz auf. Lass mich ein, zwei Verse vorlesen aus diesen beiden herrlichen Kapiteln. Ich lese ab Vers 11, Hebräer 9. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch ein größeres und unvollkommeneres Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Versteht ihr? So, dieses Zelt, es waren nur ein Schattenbilder. So wie das Abendmahl hier nur ein Schatten, ein Bild ist. Das rettet niemanden. Das Zelt und all diese Ordnungen rettete auch niemanden. Das wahre Zelt, der wahre Hohepriester, das, all diese Dinge. Und das heißt, Jesus hat das getan und zwar ein für allemal hat das vollbracht. Vers 15, lest mit mir. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist durch die Erlösung von Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Schaut mal, er hat einen neuen Bund eingerichtet, eine neue Bundeslade geschaffen. Deswegen muss man nicht die alte suchen, die brauchen wir nicht mehr. Er hat etwas aufgerichtet für die Berufenen nach dieser Verheißung, ewiges Leben uns gegeben. Darum übrigens haben wir auch keine Furcht, wenn er wiederkommt. Schaut mal in Vers 27. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus noch einmal nachdem er einmal geopfert worden ist, nun für viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Jesus Christus wird für die, die ihn erwarten, nicht in Bezug auf Sünde kommen. Das hat dann nichts mehr mit Sünde zu tun. Wir verstehen warum. Weil er komplett alles bezahlt hat. Und er ist gerecht. Er wird nicht von uns zweimal etwas einfordern. Geht mal in einen Laden, bezahlt mal und dann sagt jemand, hey, du musst nochmal bezahlen. Sagt, ja gerne, hast ja recht. Oh, ich würde Krawallbürstchen da machen da. Geht ja gar nicht, gell? Er ist gerecht. Er würde von uns nicht zweimal das Gleiche fordern. Wenn er aber alles bezahlt hat, warum sollte er dann von uns fordern? Versteht ihr, warum? Wer die Liebe erkannt hat, der hat keine Furcht. Denn Furcht ist nicht in der Liebe. Ich weiß, ich bin geliebt, es ist alles bezahlt. Ich fürchte mich nicht mehr. Ich erwarte ihn, er kommt, es wird gut für mich. Nur nebenbei, um viele Sünden zu tragen. Merkt ihr? Steht auch da. Nicht aller. Der Seinen. Jetzt, ich lese die letzten Verse für heute. Kapitel 10, Vers 19 und folgende. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Versteht ihr, warum freimütig? Wir haben keine Angst mehr. Wir haben keine Angst vor Gott. Wir fürchten ihn nicht, denn es ist vergeben. Die Sünden sind bezahlt, die Schuld ist zugedeckt. Jesus hat uns hineingeführt in das Heiligtum. Wir dürfen rein mit ihm, ohne ihn nein. Mit ihm ja. Er nimmt uns bei der Hand, führt uns diesen Weg, den er selbst gegangen ist. Und dann heißt es, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch sein Fleisch, das heißt durch seine Menschwerdung. Und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Hast du noch böses Gewissen? Hast du Freimütigkeit? Kannst du sagen, ich kann vor Gott in Freimütigkeit, ich fürchte ihn nicht. Lasst uns so hinzutreten, wie besprengt einen Herzen mit gutem Gewissen. Durch was besprengt? Durch dieses Blut. Durch diesen Preis. Der Preis ist bezahlt, es ist vergeben. Er hat den vollen Preis bezahlt. Er hat seine Liebe darin erwiesen, dass er dir deine Schuld nicht zurechnet, sondern sie vielmehr auf sich genommen hat. Er sagt, geht auf mich. Ich zahle es. Und so, liebe Geschwister, in dieser Art und Weise können wir mit reinem Herzen vor ihm kommen. Jetzt schaut mal in Vers 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Und wisst ihr, damit das passiert, wisst ihr, was das notwendig ist? Versäumt die Versammlung nicht, sagt er in den nächsten Vers. Hier geht es nicht, ihr müsst immer in die Gemeinde, in den Gottesdienst und so. Nein, nein. Das ist, dadurch wird unser Gewissen übrigens nicht rein. Aber ich bin treu und ich komme. Das Gewissen wird rein, wenn ich nicht vergesse, das Bekenntnis. Und damit ich es nicht vergesse, was brauchen wir? Die Gemeinschaft. Was brauchen wir? Das Wort. Was brauchen wir? Die Ermutigung, die Gebete, die Lieder. Lass uns diese Gemeinschaft nicht vernachlässigen, damit wir nicht anfangen zu zweifeln an dieser herrlichen Wahrheit. Wir brauchen eine Glaubensgemeinschaft, die in diesen Dingen treu bleibt. Darum freue ich mich immer an unsere Gemeinschaft. Ich weiß, dass wir diese Dinge lieben und diese Dinge wollen. In herrlicher Art und Weise hat Jesus Christus die Schuld auf sich genommen. Liebe Geschwister, wenn es heißt, lasst uns einander lieben, wie er uns geliebt hat. Mit welcher Liebe? Mit der aufopfernden, mit der zuvorkommenden und die Schuld auf sich nehmenden. Möge Jesus diese Liebe in unseren Herzen groß werden lassen, dass wir in der Lage sind, durch seinen Geist so einander zu begegnen, auch in diesem neuen Jahr. Amen.